Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Vor einigen Jahren am Hauptbahnhof Mainz. Alle warten auf die S-Bahn Richtung Wiesbaden. Plötzlich geschieht das Unfassbare. In der Reihe der Wartenden stürzt eine Frau kopfüber auf die Gleise und bleibt regungslos liegen. Der Zug, das Kommen des Zuges war schon zu hören. Akustisch kriegte man schon mit, er kommt, er fährt ein in den Bahnsteig. Ein junger Mann stürzt ihr, um ihr zu helfen, hinterher, ein 29-jähriger Mainzer, und versuchte, diese bewusstlose Frau irgendwie zurückzubuxieren auf den Bahnsteig. Das war ein sehr schwieriges Unterfangen. Ein paar Hände haben wohl auch noch mit zugegriffen, dass man sie wieder, bevor der Zug kam, auf die Plattform legen konnte. Er hat sich dann sofort um einige sehr stark blutende Wunden gekümmert. Das Interessante war, ein Kommentar, der aus der Masse kam, während die Frau da unten lag und er gerade sich entschied, hinabzuspringen und sie hochzuholen. Und dieser Kommentar sagte, also irgendein Mann muss das gesagt haben, das alles hat doch sowieso keinen Sinn, weil die Gleise unter Spannung stehen. Das war seine Vorstellung. Also wir können nichts machen. Eine wahnsinnige Situation zwischen der teilnahmslosen Bemerkung, lass mal liegen, wir können ohnehin nichts machen, und einer Hilfe, die ihr Leben riskiert, um der Frau das Leben zu schenken. Was für ein Gegensatz zwischen Liebe und Gleichgültigkeit. Das erinnert mich ein bisschen an den weisen König Salomo, der mal in einer ähnlichen Situation war. Zwei Frauen wollen dasselbe Kind. Wahrscheinlich waren das zwei Prostituierte. Es ist überhaupt interessant, was für Geschichten in der Bibel alles so in die Mitte geräumt werden. Wie sollte er nun rauskriegen, ohne Genanalyse und Bluttests und sowas, was wir heute haben, wer hier wohin gehört? Das war alles nicht so einfach. Und da ist ihm Folgendes klar gewesen. Worin bestand das Problem? Im Streit, wo also Aussage gegen Aussage steht, kannst du die Liebe, auch die Mutterliebe, nicht erkennen. Das gilt bis heute. Wo wir um uns kämpfen, um unsere Stellung besorgt sind, wo wir streiten, ist die Liebe nicht sichtbar. Auch die Mutterliebe war nicht sichtbar bei den beiden Frauen. Es stand Aussage gegen Aussage. Aber Salomo wusste, die wahre Liebe verzichtet. Sie sucht das Glück des anderen und sie willigt deswegen in Zurücksetzungen ein. Und diese Liebe wollte er provozieren. Und dann kam die Sache mit dem Schwert. Und auf einmal wurde die bis dato verborgene Liebe, die man nicht sah, die wurde plötzlich sichtbar. Und eine Zugehörigkeit wurde erkennbar. Die eine war der Meinung, jawohl, wir teilen. Und die andere sagt, dann verzichte ich lieber. Es ist derselbe Gegensatz wie am Bahnsteig, zwischen Kälte und Liebe. Unser Predigttext redet davon, dass Gott in seinem wahren Wesen Liebe ist und dass alle diejenigen, die mit ihm in Verbindung treten, davon geprägt werden. Ich lese einen kurzen Abschnitt aus dem 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 7. Dort steht, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben, hat uns Gott so geliebt, so wollen wir uns auch einander lieben. Soweit der Predigttext für diesen Sonntag. Ich möchte auf drei Aspekte kurz eingehen. Gottes Liebe betrachten, Gottes Liebe ergreifen und Gottes Liebe verschenken. Aber bevor ich damit beginne, ist mir eine Vorbemerkung wichtig. Liebe ist ja heute ein sehr dehnbarer Begriff geworden. Er wird manchmal missverstanden mit Kumpanei oder reiner Sexualität. Manchmal wird sogar behauptet, die Liebe sei ein Bodenschatz in allen Religionen. Unterschiedslos. Und dagegen, damit wir das nicht missverstehen, was hier geredet wird, wendet sich der Kontext unseres Predigttextes. Er beginnt nämlich so, bevor also unser Vers 7 beginnt, ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben und so weiter, heißt es in Vers 1, ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister und so weiter. Das heißt, der Geist Gottes wird von anderen Geistern klar unterschieden. Das ist der Sinn des Abschnittes davor. Es gibt eine Geisterunterscheidung. Bevor über die Liebe geredet wird, wird von der Geisterunterscheidung geredet. Das ist ganz wichtig. Der Geist des Herrn wird vom Geist des Antichristen, der auch mit dem Geist dieser Welt identifiziert wird, klar voneinander geschieden. Die Gottesoffenbarung, die Offenbarung des Wesens Gottes ist nur im Geiste Christi möglich. Nicht in anderen Geistern. Und dahinter, was kommt danach? In 1. Johannes 5 heißt es, ich lese nochmal einen Vers, Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. Also wer Gott liebt, bewegt sich nicht nur in einem Gefühl, nicht nur in einer Anschauung, nicht nur in einem Ideal, sondern er lebt in der Bundestreue. Gelebte Bundestreue ist Ausweis der Liebe Gottes, auch wo die Bundestreue Nein sagen muss. Also, niemand kann sich auf die Liebe Gottes berufen und damit einen Ehebruch, einen Diebstahl oder einen Meineid rechtfertigen. Gelebte Bundestreue als Ausdruck der Gottesliebe. Der Geist Gottes führt immer in die Bundesordnung hinein. Das heißt, die göttliche Liebe zeigt sich in der Geisterunterscheidung und damit in der Abkehr vom Geist des Antichristen, der den Vater und den Sohn leugnet. Das ist ein Ausdruck der Liebe. Und zweitens, die göttliche Liebe zeigt sich im Glaubensgehorsam und damit in der Tat und nicht nur im Gefühl. In Erfurt hat man vor einiger Zeit einen Schatz gefunden. Man war bei Bauarbeiten und auf einmal kam da so eine Dose zum Vorschein. Das war ein altes Gefäß und gehörte einem Juden aus dem Mittelalter. Und das war eine Büchse, die zwei Hälften hatte und die man miteinander verschrauben konnte. Und als sie sozusagen die Archäologen diese Verschraubung öffneten, kam ein Schatz heraus. Ein jüdischer Hochzeitsring aus dem Mittelalter, Münzen, Schmuckgegenstände, die sie getragen hatten. Es gab da ein Pogrom, irgendeiner hat wahrscheinlich sein bestes Hab und Gut zusammengeschraubt in diese Dose, hat es irgendwo abgelegt, wollte es später holen und kam nicht mehr dazu. Und so blieb es im Boden bis vor ein paar Jahren. Und das hat mich so erinnert, sozusagen die Dose, in der der göttliche Schatz liegt, die hat zwei Hälften. Es ist die Geisterunterscheidung und die Gottesordnung, die der Geist hineinführt. Und da drin liegt die Rede von der Liebe Gottes. Und jetzt bin ich bei unseren drei Punkten. Gottes Liebe betrachten. In dem ganzen Predigttext geht es darum, dass in der Sendung des Sohnes das Vaterherz Gottes offenbar wird. Also der unsichtbare Gott, den noch nie jemand gesehen hat, das steht übrigens hier in diesem Zusammenhang, der offenbart sein Wesen, sein Herz, in der Sendung seines Sohnes, der sichtbar geworden ist im Fleisch. Das heißt, mit anderen Worten, die Verwandlung unseres Lebens, die Prägung von der Liebe Gottes her, die geschieht nicht durch die Verkündigung unerreichbarer Ideale, auch nicht durch moralische Appelle an Vernunft und Willen oder an Tugenden, sondern das Erste, was wir brauchen, ist eine Anschauung des göttlichen Herzens, immer wieder neu. So komme ich zum Glauben und nur so wachse ich im Glauben. Das Anschauen des göttlichen Herzens entmachtet immer wieder die Herrschaft der Seele über den Geist in unserem Leben. Da komme ich gleich noch drauf. Das heißt, in der Sendung Jesu, der Sohn des Vaters, den er sich vom Herzen gerissen hat, den er in unsere Hände gab, der schon als Kind verfolgt wurde und getötet werden sollte. Dort offenbart er seine Liebe. Ich gebe mich und das Liebste, was ich habe, in eure Hände. Und darin erkläre ich euch und damit erkläre ich euch ganz persönlich meine Liebe. Das heißt, wenn wir nachher das Heilige Mahl feiern, bedeutet das, jede Mahlfeier ist eine göttliche Liebeserklärung, ein Blick hinter die Kulisse, ein Blick in den Innenraum seines Herzens. Also in Vers 9 unseres Textes, darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt. Dort steht das. Das gesamte Reden und Handeln Jesu war eine Offenbarung des göttlichen Herzens. So wie er redete, redete Gott, redet Gottes Herz. So wie er handelte, handelt Gottes Herz. So wie er auftrat und gesehen wurde, so ist Gott 1:1. Und die meditative Betrachtung der Kreuzesliebe Gottes ist bis heute immer neu der Weg der Erlösung. Das will ich erklären. Es ist ja ein offenes Geheimnis, das Seelsorger alle auf und ab kennen, dass auch die frömmsten Herzen nicht verschont sind vor der Erfahrung einer Einsamkeit. Niemand versteht mich in den tieferen Fragen, die mich bewegen. Ich kann nur die oberen Etagen mit Leuten teilen, aber die tieferen Wesensfragen, was gibt mir Halt, wo ist der Wert meines Lebens, da bin ich nicht verstanden. Da fühle ich mich eben alleine. Es gibt Einsamkeit, wo du es nicht erwartest. Es gibt die Erfahrung von Traurigkeit. Niemand fühlt mit mir mit. Niemand zeigt Empathie mit meinem Ergehen und das ficht mich an. Und es gibt manchmal auch die Verletztheit. Niemand schätzt mich. Niemand zeigt mir, wie wertvoll ich bin, obwohl ich es gerade jetzt so dringend gebrauchen könnte, weil so manches Belastende auf meinem Herzen liegt. Diese Dinge, die werden wir ja nie für immer los, sondern die kehren in irgendeinem Gewand immer mal neu zurück in den Innenraum unseres Lebens. Und was mache ich damit? Oft spreche ich ja darüber nicht. Keiner redet. Ja, mit wem denn? Und wo denn? Wo gehe ich denn so ein Risiko ein, eine solche Schwäche zuzugeben? Das mache ich doch nicht einfach so. Dafür kennt man sich doch nach so vielen Jahrzehnten in geistlichen Kreisen besonders gut aus, was da alles so los ist, wenn man so diese Offenheit wagt. Da kann einem manches passieren. Also schweigen. Und dann frisst sich dieser Krebs, dieses Geschwür frisst sich durchs Herz. Was hilft uns heraus? Dieser Streit, der Neid, die Zerrissenheit, der Irrgarten der Gefühle kann nur verlassen werden, indem ich auf eine Liebe zurückgreife, die immer schon stabil gewesen ist, die schon vor meiner Empfängnis da war, die mir schon immer gegolten hat. Durch das Anschauen der Liebe Gottes wird die Macht der Seele erstmal entkräftet. Ich sehe einen Gott, der nicht nur irgendwie Empathie für mich empfindet, sondern der am Kreuz sein Leben gelassen hat. Der in den Schmerzen der Nägel und der Wunden an mich dachte. Der dieses Leiden für mich ganz persönlich, individuell, nicht nur damals vollbracht hat, sondern in jeder Mahlfeier sozusagen diese Wirklichkeit neu hineinstellt in den Innenraum des Herzens. Und dort wird die Seele gesund. Ich war mal belastet in einem Gottesdienst, wo mich kein Mensch kannte, da bin ich öfters immer mal gerne. Da habe ich mehr Ruhe. Und jedenfalls dachte ich, Herr, ich brauche jetzt irgendwie einen Zuspruch. Ich wusste nur nicht, wie das geschehen konnte. Als Evangelischer rechnet man ja immer damit, dass die Predigt das dann ist, wo der Zuspruch kommt. Diesmal war es aber die Liturgie. Es war sehr erstaunlich. Es kam zu den mir vertrauten Worten, sprich nur ein Wort. Wie geht's weiter? Dann wird meine Seele gesund. Das war der Blitz vom Himmel, der unmittelbar kam, 1000 Mal gehört. Aber in diesem einen Mal, wo ich es hörte, war es ein Reden Gottes, war es eine Zueignung vom Himmel. Sprich nur ein Wort, du brauchst nicht viel, ein Wort. Und meine Seele, die jetzt unter Lasten steht, wird gesund. Das Anschauen der Liebe des Vaters ist erstmal die Erlösung aus dem Irrgarten der Gefühle. Es bekommt alles seine Ordnung. Das Evangelium bekommt eine neue Vollmacht über mein eigenes Herz, über meine eigene Seele, wo sonst niemand rankommt, wo ich alleine bin. Also, Gottes Liebe betrachten, das Vaterherz Jesu anschauen. Dazu zwei Beispiele. Einmal, das war in Kairo, passiert, hatte ich ja diesen berühmten Unfall, wo ich danach das Gefühl hatte, meine Ehe ist mir zum zweiten Mal geschenkt worden. So war das wirklich. Ich weiß noch, ich lag ziemlich, ich hatte viele Schmerzen im Brustbereich, da waren wohl einige Rippen angebrochen. Ich lag jedenfalls ziemlich schwach im Bett und auf einmal erschien mir Jesus. Ich sah ihn wie am Kreuz hängen. Der stand im Raum. Ich habe das noch nie wieder erlebt, aber das war so. Und was ich dann erfuhr, war eine Offenbarung seiner Liebe. Ganz unaufgeregt, ganz still, ohne laute Töne. Das fand einfach statt. Und in diesem Licht seiner Liebe wurde das eigene Herz von Tobias Rink offenbar, aber auch ganz unaufgeregt. Ich sah dann viele Stellen in meiner Biografie, wo eben jene Liebe, die ich gerade betrachtete, gefehlt hat. Wo sie nicht da war, wo es schiefe Motive gegeben hat und solche Dinge. Es lief ab wie ein Lebensfilm, wo ich diese ganzen Stellen sah, in meinem Innern. Und ich wusste gar nicht, was das sollte und was ich jetzt machen sollte. Und dann bekam ich einen Hinweis, der mich zu einem Gebet führte. Ich habe dann gesagt, Herr, ich bin nicht wie du. Zwischen dir und mir gibt es einen Riesenabstand. Aber ich möchte werden wie du. Und deswegen bitte ich dich, diese Verwandlung all der Stellen, die ich da gerade gesehen habe, doch bitte jetzt vorzunehmen. Das war mein Gebet. Mehr konnte ich nicht sagen. Aber das war alles, worauf der Himmel zu warten schien. Es war eine Erlösung für mich. Es war ein Erlösungshandeln Gottes. Das Anschauen seiner Liebe verwandelt die seelischen Verkrustungen und die Härten und all das im eigenen Leben und schafft Erlösung, schafft Raum für neue Freude, schafft neuen Raum für geistliches Leben. Was für ein Geschenk. Ich habe dann später ein Gebet gefunden von einer Frau. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche. Sie heißt Margareta Maria Alloque, so ungefähr. Und das Gebet heißt, ich weihe und übergebe dem Herzen unseres Herrn Jesus Christus meine Person, mein Leben, meine Handlungen und Leiden, also auch die Leiden, und will in aller Zukunft ganz seiner Liebe und Verherrlichung geweiht sein. Es ist mein fester, unwiderruflicher Entschluss, ihm ganz anzugehören, alles aus Liebe zu ihm zu vollbringen und von ganzem Herzen allem zu entsagen, was ihm missfallen könnte. So erwähle ich dich also, heiligstes Herz Jesu, zu meiner einzigen Liebe. Was für ein Gebet. Zweitens, Gottes Liebe ergreifen. Es ist interessant, dass unser Text einen wichtigen Zusammenhang herstellt. Es heißt, Vers 8, wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Wir kennen alle den zweiten Teil, Gott ist die Liebe, durch viele Lieder und so weiter. Aber der erste Teil erklärt den zweiten. Also wer nicht liebt, kennt Gott nicht. Das heißt im Klartext, Die Liebe, die Gott uns schenkt, ist der Weg zur Gotteserkenntnis. Ich verstehe Gott nicht, es sei denn, seine Liebe wird eingeführt in mein Inneres und prägt das Wesen meines Herzens. Je mehr das geschieht, umso mehr verstehe ich von Gott. Je weniger das geschieht, desto weniger verstehe ich von ihm. Das ist der große Zusammenhang des Textes. Und da merken wir gleich, dass diese Liebe, die erstmal uns ergreift, von einer großen Entlastung gezeichnet ist. Es ist nicht die Forderung im Raum, pass mal auf, jetzt gibst du dir erstmal ein bisschen mehr Mühe. Jetzt achtest du mal drauf, und dass bei dir mal ein bisschen mehr rauskommt, dass du mal ein bisschen besser wirst und gibst mal ein bisschen Gas. Nichts von all dem. Das Erste, was der Vater begehrt, ist nur, dass seine Liebe Eingang findet in unser Leben. Das ist nicht so leicht. Stellen wir uns mal einen Menschen vor, der enttäuscht ist und Verletzungen irgendwelcher Art erlebt hat. Überall dort, wo in unserem Herzen, Verletzungen sind, kann ich Liebe nicht aufnehmen. Die Verletzung sagt dir immer, wenn dich einer lobt, der spinnt, der hat eine Macke, der will mir nur Honig im Bart schmieren. Versuch mal einem verletzten Menschen zu sagen, dass er geliebt ist. Das ist nicht einfach. Das heißt, dort, wo Verletzungen sind, drücke ich die Liebe immer wieder weg und nach außen. Ich nehme das gar nicht an. Und dadurch kommt die göttliche Medizin auch nicht rein in mein Herz. Die Medizin bleibt draußen, die nehme ich nicht ein. Sie könnte zu einer Heilung, zu einer wunderbaren Verwandlung verhelfen. Aber erst muss sie einen Eingang finden. Das steht dahinter, Gottes Liebe ergreifen. Gottes Liebe möchte nicht verstanden werden. Sie will nur ergriffen werden, sie will nur bejaht werden. Und manchmal muss ich das auch gegen bestimmte Gefühle tun, die ich im Augenblick nicht abstreifen kann. Gegen den Eindruck, ich bin alleine. Sage ich aber, deine Liebe ist die größere Wirklichkeit, die ich jetzt neu annehme in meinem Leben. Ich sehe noch keine Lösung, ich habe noch Schmerzen, ich bin noch ausweglos, aber ich nehme sie schon an. Ich nehme deine Liebe an. Ich sage das manchmal ganz laut, damit ich in meinem Herzen Klarheit schaffe, dass die Tür für die Liebe Gottes jetzt aufgeht. Das ist sehr wichtig, weil dann die Vitamine und die Heilungskräfte Gottes erstmal anfangen können, ihre Arbeit zu tun. Sonst kommen sie gar nicht rein, die bleiben draußen. Dann komme ich an den Punkt, wo ich Menschen verzeihen kann, wo ich sagen kann, jawohl, ich entschließe mich dafür, einem, der mich beleidigt hat oder ein schlechtes Gerede hinterm Rücken losgetreten hat, ich entscheide mich zu verzeihen und nicht nach Rechtfertigungen auszusehen. Und schon wird etwas gesund, schon wird was heil. Die Liebe Gottes ergreifen, ist besonders die versöhnende Liebe des Kreuzes. Wenn der Sohn Gottes sich so tief gebeugt hat, mir zu vergeben, dann darf mir kein Stand zu niedrig sein, diese Vergebung weiterzureichen, auch dort, wo sich gar niemand entschuldigt hat, wo ich gar keine Entschuldigung gehört habe, wo ich sie aber weiterreiche und erstmal selber ein gesundes Herz bekomme und von meiner Seite her etwas Neues anbricht. Ich habe dieser Tage Gerhard Terstegens Blutbrief gelesen. Also den Brief, ich wusste, dass es das gibt, aber ich habe ihn mir nochmal in einem Buch durchgelesen, den er mit seinem eigenen Blut geschrieben hat, um seine Hingabe an Christus manifest und fest zu machen. Ich will jetzt nicht den ganzen Brief vorlesen, aber an einer Stelle, und das fand ich so bezeichnend, sagt er Folgendes, also ich bin von dir erkauft worden und so weiter. Oder ich lese mal den ganzen Satz, das ist ein bisschen altes Deutsch. Durch deinen Todeskampf von diesem Abend an, als an welchem du, mein Blutbräutiger, mein Goel, durch deinen Todeskampf, Ringen und Blutschwitzen im Garten Gethsemane mich zum Eigentum und Braut dir erkaufet, die Pforten der Hölle zersprenget und das liebevolle Herz deines Vaters mir eröffnet hast. Von diesem Abend an sei dir mein Herz und ganze Liebe auf ewig zum schuldigen Dank ergeben und aufgeopfert. Es ist der Weg über das Gebet, die Herzenstür zu öffnen und da auch Christen einander verletzen können Und da auch wir, soweit wir auch mit Jesus gehen, immer neu auch anfällig sind für die Sünde, brauchen wir auch immer neu eine Öffnung der Herzenstür für den Zustrom der Liebe des Vaters. Ein letztes, die Gottesliebe verschenken. Also es ist, so beginnt ja unser Text und so schließt er, dass wir einander lieb haben sollen. Was heißt das, wenn ich von dieser Liebe Gottes erfüllt werde? Das ist immer das Erste. Nicht die Tat, nicht ich stehe am Anfang, erstmal das Empfangen. Und wenn ich Empfangen habe, dann fließt es in die horizontale Dimension. Wie äußert sich das, diese Liebe des Vaters zu verschenken, die so verschwenderisch ist? Ich sage einige Beispiele. Ich erzähle etwas Schlechtes nicht weiter, das ich über jemanden gehört habe. Es endet bei mir. Mindestens bei mir endet es. Ich trage es nicht weiter, weil ich das Gute meines Bruders stärken und stützen möchte. Das ist ein Weg, die Liebe zu leben. Bei mir endet das Schlechte. Zweitens, ich sorge mich um die Herzensrealität meines Nächsten, da wo Gott mir einen Blick schenkt. Nicht immer sehen wir ja, was in Menschen vor sich geht. Nicht immer kriegen wir das mit. Aber manchmal schenkt Gott uns Einblicke in das Ergehen einer Person. Manchmal gibt es eine Öffnung. Wir sehen etwas an jemandem. Ein Leid, eine Last, eine Not, die ich vielleicht nicht im Einzelnen verstehe, aber ich erkenne die Bedrückung. Mir ging das mal während einer Konferenz so. Ich sah einen Bruder, der eine Verantwortung hatte. Ich war jetzt mehr oder weniger Teilnehmer. Ich sah ihn. Und ich sah die Not. Und da ging ich auf ihn zu und sagte, Bruder, ich möchte dich nicht zu etwas verpflichten oder bitte verstehe mich nicht falsch, aber ich habe den Eindruck, du bist unter einer großen Last. Und ich habe den Eindruck, es geht da und darum. Und da sagte er einfach nur, du hast recht. Es war gerade vor einer Bibelarbeit. Und da dachte ich, jetzt will ich mich verwenden, dass der Bruder eine Entlastung erfährt. Und da haben wir gebetet. Ich sage, ich möchte nicht, dass du denkst, ich habe jetzt alle Antworten, die habe ich nicht, aber ich möchte für dich beten, dass du eine Freiheit für den kommenden Dienst hast. Es war für ihn eine wertvolle Entlastung. Jemand sieht mich, du bist der Gott, der mich sieht und geht auf mich zu, ohne mich zu überwältigen. Aber doch in der dienenden Liebe der Fußwaschung Jesu kommt etwas in mein Leben rein, das mich freisetzt, eine Freiheit, die ich alleine nicht hätte erlangen können. Ein anderes Mal sah ich eine Frau, ich sah sie nur an und wusste irgendwie komischerweise, was sie bedrückte. Seltsam, es passiert nur selten, aber hier war das so. Und dann ging ich zu ihr hin und sagte, darf ich sie mal alleine sprechen? Und da war die Botschaft, die ich empfing, mach ihr an diesem Punkt, den du gesehen hast, so und so Mut. Also ich bekam direkt eine Inspiration, was ich zu tun hatte. Und da ging ich zu ihr hin und habe einfach diese Worte, die ich von oben gehört habe, einfach in ihr Leben gesprochen. Ich sage, wissen Sie, die Liebe des Vaters sieht das und das und das, die war platt. Ich sagte, ich hätte nie gedacht, ich war so im Zweifel, ich dachte, dass Gott mich nicht sieht in meinem Leiden, dass ich allein bin. Und jetzt kommen Sie da aus dem Nirgendwo, ungerufen und sagen mir das. Auf einmal stand sie nicht vor mir, ich war gar nicht mehr wichtig, sie stand vor Gott. Und hatte einen freien Blick auf die Liebeshand Gottes, die sich gerade vor ihr öffnete. Das sind nur Beispiele. Es könnte auch Beispiele von der Sorge um die äußere Not natürlich nennen, die sehr markant sind. Ich gehe nochmal zurück auf das Gleis. Eine Frau fällt in den Graben. Und jemand springt hinter ihr her und holt sie raus. Für mich ein Bild der Liebe des Vaters, der auch hinter unseren Unfällen, die wir bauen, hergeht. Nicht nur den äußeren und den sichtbaren Unfällen, manchmal auch den verborgenen im Herzen. Er geht uns nach und er ist uns nah. Und er schenkt uns seine Liebe zum Ziel der Heilung und der Vergewisserung, dass er ganz sicher bei uns ist. Auch in den innersten Fragen, wo ich häufig alleine bin. Er ist ganz sicher auf unserer Seite Und er ist ganz sicher interessiert an diesen Dingen. Und von ihm kommt ganz sicher die Hilfe, die uns heilt. Amen.